Also nochmal, moin, und wir machen mit der Vorlesung weiter. In Satz 6.13 geht es um etwas, was komplizierter aussieht als der kleine Satz, der große Satz von Fermat, der exponentielle Bereich. Wir sind nämlich im Eisenstein-Zahlen und wir betrachten die Gleichung x hoch 3 plus y hoch 3 gleich u mal z hoch 3, wobei die Leute x, y, z aus dem Ring der Eisenstein-Zahlen kommen und u eine Einheit ist, und dann galten noch irgendwelche Eigenschaften, und wir haben behauptet in Satz 6.13, dass diese Konstellation, so wie wir sie da hingeschrieben haben, nicht möglich ist. Es ist also nicht möglich, solche Zahlen zu finden aus dem Ring der Eisenstein-Zahlen, die diese Eigenschaften da gleichzeitig erfüllen. Dann haben wir angenommen, dass es dort geht, und haben angefangen, es rund zu rechnen. Insbesondere haben wir eine Zerlegung gesehen von x hoch 3 plus y hoch 3 in insgesamt 3 Faktoren. Das sind die Elemente der Längsschrift f, und wir haben uns von dem überzeugt, dass die paarweise Lambda als Nt haben. Lambda ist dieses schöne irreduzible Element in unserem Ring, das wir uns ganz oft angucken. Nochmal zur Erinnerung, Lambda ist 1 minus Omega. Das dürft ihr gleich nochmal herum. Und jetzt möchte ich das machen, was wir schon ein paar Mal gemacht haben, was wir auch vorhin im Übungszeit schon wieder gesehen haben, dass wir nämlich so ein GGT hernehmen und die Elemente schreiben als GGT mal irgendwas. Und dann wissen wir, dass dieses irgendwas teilerfremd ist. Jeweils, da haben wir ja immer so verschiedene Paare von Elementen. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Schreiben wir das erstmal hin. Alpha 0 mal Lambda soll x plus y sein. Alpha 1 mal Lambda soll sein x plus Omega mal y. Und Alpha 2 mal Lambda soll sein x plus Omega mal y. Das ist Notation. So wähle ich diese Alphas. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Ich schreibe den an, dann kommt so eine kleine Preview, wie viele Schritte wir insgesamt haben, damit wir wissen, wie tief wir jetzt einmal durchatmen wollen, bevor wir weitermachen mit den Argumenten. Und dann stürzen wir uns rein. In 2 behaupte ich, wenig überraschend, Alpha 0, Alpha 1 und Alpha 2 sind paarweise teilerfremd. In unserem Ring der Eisenstein-Zahlen, den hatte ich mit R abgekürzt letztes Mal, das behalte ich. Und dann behaupte ich noch, dass genau einer von diesen drei Leutchen hier durch Lambda teilbar ist. Ich kann ja die ganze Zeit von Zahlen reden. Immerhin sind wir am Ring der Eisenstein-Zahlen. Das heißt, manchmal werde ich Elemente sagen, manchmal Zahlen. Bitte nicht irritieren lassen. Kleine Preview, bevor wir das beweisen. Und ich werde gleich unterwegs entscheiden, wie ich die Tafelorga weitermache. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, da werde ich gleich eine Idee haben unterwegs. Es kommen noch 1, 2, 3, 4, 5 Schritte und ein kurzes Schlussargument. So, da müssen wir jetzt unsere Energie einteilen, um das gut hinzukriegen. Dass die Leute paarweise teilerfremd sind, können wir ganz einfach ableiten aus 1, denn Lambda war ja paarweise ein GGT. Die Frage ist also nur noch, warum ist eins von denen, auch nur genau eins von denen, jetzt noch durch Lambda teilbar? Teilerfremd teilt voll aus 1. Und daraus, dass es halt ein faktorieller Ring ist, wo diese ganzen Argumente funktionieren, die wir da standardmäßig haben. Okay, und letztes Mal haben wir uns die Differenzen von je zwei Leuten aus der Längsschrift F angeguckt. Und ich lese die Differenzen nochmal vor, damit dann gleich Sinn ergibt, was ich hinschreibe, was passiert, wenn wir die Alphas betrachten. Bei den ursprünglichen Elementen waren die Differenzen einmal Lambda mal Y, dann Omega mal Lambda mal Y und, da weiß ich nicht mehr, das hatte ich letztes Mal, glaube ich, irgendwie anders hingeschrieben. In meinen Notizen steht minus Lambda mal in Klammern 1 plus Omega mal Y. Und ich hatte, glaube ich, letztes Mal irgendwo ein Omega-Quadrat rumlaufen. Wenn ich also jetzt überall das Lambda rauswerfe, also schon mal berücksichtige, dass die Alphas sich von den ursprünglichen Elementen immer um den Faktor Lambda unterscheiden, dann kommt Folgendes raus. Also, um ihr Verrat mal loszufangen. Da habe ich jetzt die Differenzen genommen, die ich gerade vorgelesen habe und immer als Lambda rausgeworfen. Und wenn wir da jetzt kurz drauf schauen, dann sehen wir, dass keiner davon durch Lambda teilbar ist. Das folgt teilweise aus den Voraussetzungen, die im Satz stehen. Ich erinnere kurz. In D steht, dass Lambda ein Teiler von Z ist, aber nicht von X und auch nicht von Y. Das heißt, Lambda teilt nicht Y. Das heißt, hier können wir es nicht sehen, aber die anderen Leute, die darum rumlaufen, sind einhalten. Das heißt, da kann Lambda auch nicht drinstecken. Lambda ist ja irreduzibel. In anderen Worten, es können schon mal nicht zwei, egal welche zwei, durch Lambda teilbar sein. Denn ansonsten wäre so eine Differenz dann durch Lambda teilbar. Es kann also jetzt nur höchstens eins sein. Wir müssen eins finden und dann ist die Aussage gezeigt. Insbesondere bis höchstens. Eine der Zahlen. Muss ich noch eine finden. Moment. Tja, wie finde ich jetzt eine? Es gab eine Übungsaufgabe, ich habe vergessen in welcher Serie, aber irgendwann gegen Anfang schon. Da haben wir uns im Ring der Eisenstein-Zahlen angeschaut und den Faktor, der modulo dem Ideal ist, von Lambda erzeugt wird, der erinnert sich. Ist ein bisschen her. Wir haben uns angeguckt, wie groß dieser Ring ist. Der hat drei Elemente. Das übersetze ich jetzt. Dass dieser Ring drei Elemente hat, heißt, dass wenn wir im Ring R modulo Lambda rechnen, alle vollständigen Vertretersysteme genau drei Elemente haben. Nochmal anders formuliert, wenn ich mir drei Zahlen aus R hernehme, die paarweise nicht kongruent sind modulo Lambda, dann muss das ein Vertretersystem sein. Enter Alpha 0, Alpha 1, Alpha 2. Dass die Differenzen alle nicht durch Lambda teilbar sind, heißt ja genau, dass die paarweise nicht kongruent sind modulo Lambda. Das reicht jetzt einmal hin. Das heißt nämlich, dass sie ein Vertretersystem bilden. Das ergänze ich hier mal, weil es auch eine besondere ist, also eine Folgerung aus den Gleichungen da oben. Die Zahlen Alpha 0, Alpha 1, Alpha 2 sind paarweise uns eine Parallele überlegen, die vielleicht ein bisschen handgreiflicher ist. Sowas wie Z modulo 3Z. Da haben Sie auch ein Faktorring mit drei Elementen. Als Vertreter könnte man die Zahlen 0, 1 und 2 nehmen. Aber egal, welche drei Zahlen Sie finden, immer dann, wenn Sie drei Zahlen finden in Z, die paarweise nicht kongruent sind modulo 3, dann können Sie als Vertretersystem nehmen. Also 0, 1, 2 funktioniert. Aber sowas wie 2, 3, 6 funktioniert auch. Also, es gibt verschiedene Möglichkeiten, solche Vertretersysteme zu finden. Und man kann jedes solche Vertretersystem bijektiv auf jedes andere abbilden. In anderen Worten, dieses Restesystem Alpha 0, Alpha 1, Alpha 2, Modulo Lambda, muss sich jetzt bijektiv abbilden lassen auf eins, was wir kennen. Und eins, das wir kennen, haben wir hier in der Übung darüber gesprochen, ist 0, 1, 2. 0 muss vorkommen. Einer von diesen Repräsentanten muss für das Element des Rings stehen, das die Null ist, also Lambda, R, in anderen Worten. In anderen Worten, da müssen die Vielfachen von Lambda repräsentiert werden. Naja, und das ist es. Das heißt, eins von den dreien ist durch Lambda teilbar. Das heißt, ich weiß nicht welches, aber eins ist durch Lambda teilbar. Und dann können wir jetzt die Notation so wählen, dass es Alpha 2 ist. Mindestens eine, also in Wirklichkeit genau eine, weil es ja wirklich so ein vollständiges Restesystem ist, dass genau eine Zahl durch Lambda teilbar ist in R. Und jetzt möchte ich da oben in der Aussage 2 ergänzen, dass das bitte Alpha 2 sein soll. Also von diesen dreien soll Alpha 2 dasjenige Element sein, das durch Lambda teilbar ist. Wenn das nicht so ist, dann kann ich durch Umsortieren, Umbenennen auf die anderen Fälle kommen. Es riecht nach Wundersatz oder Zaubersatz. Die Zahlen Alpha 0, Alpha 1 und Alpha 2 sind assoziiert mit den Unterteilzahlen. Und das machen wir so, wie wir es immer machen. Wir haben einfach gesehen in der Übung, wie, oder haben uns dann vielleicht nochmal daran erinnert, in der Vorlesung haben wir es auch gesehen, wie man da hinkommt, auch wenn die ursprünglichen Leute nicht teilhaftend waren oder man es halt nicht weiß. Also gucken wir, hier ist es erstmal vergleichsweise einfach, weil die Faktoren, die uns interessieren, paarweise teilhaftend sind. Das heißt, man kann den Satz einfach zweimal anwenden, beziehungsweise auf mehr Faktoren, aber auch dahin gehört. Die Frage ist nur, was ist mit dem Produkt? Das soll ja assoziiert zu einer dritten Potenz sein, damit man den Satz hier überhaupt so anwenden kann. Das heißt, da müssen wir jetzt noch einmal arbeiten. Und ich nehme später Notation dafür her, also bitte da noch ein bisschen Platz lassen, damit ich dann genau wie gerade bei 2 dahinter noch Notation ergänzen kann für die ganzen Leute, von denen wir jetzt zeigen, dass es sie gibt. Naja. Wir können ja erstmal das Lambda überall rumlaufen lassen. Lambda teilt Z, das steht in den Voraussetzungen unseres Satzes und da haben wir angenommen, dass X, Y, Z und U so sind, dass sie das erfüllen. Nach Annahme ist das Aussage D. Es braucht einen Buchstaben. Sigma. Sei Sigma aus R so, dass Z gleich Sigma mal Lambda ist. Der Buchstabe gefällt mir jetzt schon nicht mehr. Ich bleibe aber jetzt dabei und mache mir nur eine Notiz, dass ich das nächstes Mal anders nenne. Satz, bei dem wir annehmen, dass er stimmt, da stand diese Gleichung x hoch 3 plus y hoch 3 gleich u mal z hoch 3. Da setzen wir jetzt also alles ein und dann steht da auf der linken, na, ich fange mal wieder in der Mitte an, so wie immer. U mal z hoch 3 gleich x hoch 3 plus y hoch 3. Und jetzt gehe ich zur linken Seite aus diesem u mal z hoch 3 wird U mal Sigma 3 mal Lambda hoch 3. So. Und auf der rechten Seite kommen unsere Freunde aus der Menge Skript F. Deren Produkt ist nämlich x hoch 3 plus y hoch 3. Und dann kann ich einsetzen, dass diese Leute sich immer schreiben lassen als Alpha 0 bzw. Alpha 1 bzw. Alpha 2 mal Lambda. Dann steht mal Lambda 3 mal Alpha 0 mal Alpha 1 mal Alpha 3. Ne, 2. Genau, bin nun hier 0, 1, 3. Das ist lustiger als 0, 1, 2. Und wir kürzen auf beiden Seiten Lambda 3 aus. Identitätsbereich, bla bla bla, die Sachen sind nicht 0. Schön, denn U war ja Voraussetzung der Einheit. Also ist jetzt Alpha 0 bei Alpha 1 mal Alpha 2 ein Produkt von paarweise Teilen von Leuten, das assoziiert ist zu einer dritten Potenz, dann kommt der Wundersatz und sagt, die Leute sind selber assoziiert zu dritten Potenzen. Gut. Schreib mal Wundersatz. Und dann ist alles fertig. Bla 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 bla. Ja, hab ich alles gesagt. Habe ich alles gesagt. Und jetzt kommt noch Notation und die möchte ich da oben direkt bei der Aussage mit dran schreiben. Das heißt, ich brauche drei Leute und drei Einheiten. Epsilon 0, Epsilon 1, Epsilon 2 sind meine Einheiten. Und die anderen Leute heißen Beta. Beta 0, Beta 1, jetzt kommen die Gleichungen, die sagen, dass wir assoziiert zu dritten Potenzen sind. Alpha 0 ist Epsilon 0 mal Beta 0 hoch 3. Alpha 1 ist Epsilon 1 mal Beta 1 hoch 3. Oh, hier sehe ich sehr viel Fehlerpotenzial. Und das dritte Alpha 2 ist Epsilon 2 mal Beta 2 hoch 3. Das steht überall in Kleidern, ja. Die Indizes sind richtig, ja. Okay. So, damit Sie da ein bisschen schreiben können oder nachdenken oder beides, wische ich mal oben. Kommt jetzt die Kurzfassung von drei Linien hier hin und das wird meine Schritte-Tafel und das wird die Beweistafel, denke ich. Quasi fertig, weil wir jetzt einfach nur alles einsetzen müssen und dann auf eine Gleichung kommen, die so ähnlich aussieht wie die, die wir hatten und dann machen wir irgendwas kleiner. Aber da laufen zu viele Einheiten rum. Leider. Wenn wir uns erinnern an die Ursprungsgleichung, die aussah, so, da läuft nur an der einen Stelle eine Einheit rum, nämlich nur rechts bei dem Z hoch 3, der Rest ist einheitenfrei. Und bei allen Umformungsschritten, die wir jetzt machen, und immer dann, wenn wir wieder irgendwas rausfinden, dann landen wir bei Versionen dieser Gleichung, wo mehr Einheiten rumlaufen. Und die müssen dann irgendwie freundlich behandeln und bitten zu gehen. Oder irgendwas umformen, damit die Einheiten halt nicht mehr überall rumlaufen, sondern nur noch an der Stelle, wo wir sie
behandeln können, nämlich bei Z oder bei dem neuen Z, was auch immer das wird.
Die nächsten Schritte sind Bastelarbeiten dafür, nur zur Orientierung,
das lässt die ganze Zeit mit Einheiten rumtüdeln. In Schritt 4 suchen wir uns nämlich Einheiten Y3, ja, das ist der nächste Buchstabe, Y3, Y4, und zwar so, das Bild Beta 0 hoch 3 plus Epsilon 3 mal Beta 1 hoch 3 gleich Epsilon 4 mal Beta 2 hoch 3. Wir sehen, eine störende Einheit ist weg, da steht jetzt ein freier, eine freie Zahl, irgendwas hoch 3, plus Einheitengedöns, dritte Potenz, gleich Einheitengedöns mal dritte Potenz. Auf der rechten Seite ist es kein Problem, das heißt, wir sind jetzt einen Schritt weiter, wir müssen gleich nur noch das Epsilon 3 irgendwie verarzten. Gut, dann schauen wir, wie wir auf diese Einheiten kommen. Da oben ist Platz, da kann ich das beweisen. Wenn ich aus den Gleichungen, die in 3 stehen, ja, wenn ich die nehme und wenn ich dann mit Omega bzw. Omega Quadrat multipliziere, dann kommt Folgendes raus. Es wird gleich Sinn ergeben. Schreibt die Rechnung erstmal hin. Das erste wird zu Omega mal Alpha 0 gleich Omega mal Epsilon 0 mal Beta 0 hoch 3. Und die zweite Gleichung wird, wenn ich da Omega Quadrat draufwerfe, Omega Quadrat mal Alpha 1 gleich Omega Quadrat mal Epsilon 1 mal Beta 1 hoch 3. Dann merke ich, oh, Alpha 2 ist ja auch noch da. Und addiere die drei Sachen auf der linken Seite. Also Omega mal Alpha 0 plus Omega Quadrat mal Alpha 1 plus Alpha 2. Das rechne ich aus. Und wenn Sie jetzt schon so quasi um die Ecke gucken und denken, ja, bestimmt kommt da so eine schöne Null raus, weil da so 1 und Omega und Omega Quadrat rumlaufen, dann sind Sie genau auf der richtigen Spur. Da geht's. Genau da geht's hin. Omega 0 plus Omega 3 plus 1 plus Alpha 2 ist, schreibe ich erstmal alles ab. Omega mal Epsilon 0 mal Beta 0 hoch 3 plus Omega Quadrat mal Epsilon 1 mal Beta 1 hoch 3 plus Alpha 2. Weil für Alpha 2 möchte ich auch was einsetzen. Epsilon 2 mal Beta 2 hoch 3. Wenn ich da jetzt links mir vorstelle, ich multipliziere alles mit Lambda, dann sehe ich hier vorne x plus y mal Omega. Hier in der Mitte sehe ich x plus Omega y mal Omega Quadrat. Und hier hinten sehe ich x plus Omega Quadrat y. Also nehme ich jetzt diese Gleichung und multipliziere alles mit Lambda. Der linken Seite will ich das. Ach doch, wir machen das, ne? Ich rechne jetzt einfach alles aus. Lambda mal das. Das darf ich gleich abkürzen. ist dasselbe wie Lambda mal die rechte Seite, darauf möchte ich am Ende hinaus. Aber jetzt rechne ich Lambda mal die linke Seite aus und setze alles wieder ein, was wir irgendwann mal mühsam umgeformt haben. So, draufstarren ergibt, dass wir hier folgende Terme mit x haben, einmal vor Faktor 1, einmal Omega Quadrat, die Summe ist 0, also fällt es weg. Bei y starren wir auch einmal drauf, hier haben wir den Vorfaktor Omega Quadrat, hier Omega noch 3, also 1, und hier Omega, also insgesamt auch wieder 1 plus Omega Quadrat, also kommt da 0 rauf. In anderen Worten ist dieses ganze Zeug 0, also ist auch Lambda mal der Ausdruck hier auf der rechten Seite 0, aber Lambda ist nicht 0, also muss dieser Ausdruck hier auf der rechten Seite 0 sein. Gut, dass wir nur Teil noch frei sind. Also ist dieses ganze Zeug da. Gleich 0. Und das wiederum bedeutet, wenn ich jetzt so ein bisschen umstelle, dass wir schon fast bei der gleichen sind, die wir haben, oder? Und haben wollen, oder? Gucken wir kurz. Wir wollen da oben zu der gleichen Ecke. Das heißt, wir wollen irgendwie dieses Omega mal Epsilon 0 loswerden. Ja, aber das geht. Hier ist mein Plan. Minus eine Einheit ist eine Einheit. Das heißt, ich kann etwas auf die andere Seite bringen. Zum Beispiel das. Das bringe ich einfach rüber, dann steht da halt minus Epsilon 2 mal Beta 2 hoch 3. Minus Epsilon 2 ist eine Einheit, das heißt, die nenne ich Epsilon 4 und habe die rechte Seite, so wie ich sie haben möchte. Jetzt kommt der Rest. Omega Quadrat mal Epsilon 1 ist eine Einheit, die nenne ich Epsilon 3 und bin fertig. Ja, aber hier vorne ist noch Zeug, das heißt, da muss ich jetzt noch basteln. Und wie bastle ich? Na, indem ich mir überlege, Omega mal Epsilon 0 ist eine Einheit. Eine Einheit zu sein heißt, dass man 1 teilt. Das heißt, wir finden etwas so, dass es damit multipliziert 1 ergibt. Das heißt, dann multipliziere ich damit. Das ist auch eine Einheit. Wenn ich dann das nach vorne dran multipliziere, entsteht eine 1. Das heißt, Beta 0 hoch 3 steht alleine. Yay, so wie wir es wollen. Hier dran multipliziert, manipuliere ich einfach die Einheit und nenne das Epsilon 3. Genauso wie ich dann hier das Ding einfach minus Epsilon 4 nenne, multipliziert mit dem Zeug, was noch störte. Und auf der anderen Seite wollen wir dann nicht fertig. Das schreibe ich jetzt nur kurz hin und nicht als Zwischenschritte. Aber das ist die Zauberei mit Einheiten, die passiert. Da Omega bei Epsilon 0 eine Einheit ist. Inversen, und das gibt es, das ist nämlich dann einfach das Ringelement, mit dem man multipliziert, um auf 1 zu kommen, multiplizieren. Und erhalten so die gewünschten Elemente Epsilon 3 und Epsilon 4. Ich habe gerade genau erklärt, wie man es macht. Das heißt, man nimmt hier das multiplikative Inverse, multipliziert damit alles durch und dann muss man nur noch einen Term auf die andere Seite bringen und bemerken, dass additive Inverse von Einheiten selbst Einheiten sind. Und dann ist alles gut. Wir brauchen noch einen Schritt Einheiten gebastelt, denn, wie ich schon erklärt habe, sind wir jetzt mit Schritt 4. Der gewünschten Form einen Schritt näher. Wir haben jetzt hier bei dem neuen y quasi noch eine Einheit, die eventuell stört. Und ansonsten sieht es aber gut aus. Und in Schritt 5 kommen wir dann genau da.
In 5
schreiben wir nämlich das einfach ein bisschen um. Beta 0 hoch 3 ich behaupte quasi, dass man hier die Dreierpotenz um das ganze Ding rumziehen kann. Oder in anderen Worten, ich behaupte, dass Epsilon 3 hoch 3 gleich Epsilon 3 ist. Damit ich dann hier die Tafel gleich einmal komplett wischen kann. Und ich erinnere an ein seltsames Resultat aus Kapitel 3. Da ging es um die Eisenstein-Zahlen. Da war so ein ganz seltsames Lemma, in dem immer so sinngemäß stand, wenn diese komischen Kongruenzen erfüllt sind, dann gilt das. Oder dann ist das eine Einheit oder eine dritte Potenz von einer Einheit oder irgendwas Komisches. Und ich habe versprochen, dass wir das anwenden und dass wir uns dann freuen, dass wir sowas haben. Und dieser Moment ist jetzt gekommen. Darf ich hier schon wissen? Wer schreibt hier noch? Gibt es da noch eine Person? Nein. Okay. Okay, da müssen wir irgendwie hinbasteln, dass die Voraussetzungen von dem Lemma erfüllt sind. In meinen Notizen steht, dass wir ein paar Kunstgriffe brauchen. Ja, so kann man es sagen. Irgendwo steht, dass Alpha 2 durch Lambda teilbar ist. Das ist in 2. Was ich ja umschreiben kann als Epsilon 2 mal Beta 2 und 3 durch Lambda teilbar. Also, und in diesem Also steckt jetzt ganz viel, das werde ich sagen und ich werde so viel hinschreiben, wie Sie möchten. Also, Lambda ist irreduzibel im Ring R, der ein euklidischer Ring ist, insbesondere faktoriell, also sind prim und irreduzibel dasselbe. Lambda ist also prim. Wenn Lambda ein Produktteil teilt, ist mindestens einer der Faktoren. Diese Einheit Epsilon 2 kann Lambda nicht teilen, weil Lambda irreduzibel ist. Also teilt Lambda Beta 2 von 3, also teilt Lambda Beta 2. Gut. Ich freue mich und schreibe das kurz hin. Na, wenn Lambda ein Teiler von Beta 2 ist, dann ist Lambda hoch 3 ein Teiler von Beta 2 hoch 3. Das möchte ich jetzt erstmal ausnutzen und irgendwie hinschreiben. In anderen Worten, jetzt muss ich nochmal auf diese Gleichung nach 5 starren. Lambda hoch 3 teilt die rechte Seite. Das heißt also, dass auf der linken Seite der erste Summand kongruent ist zu minus dem zweiten Summand modulo Lambda hoch 3. Einverstanden? Die Summe ist durch Lambda hoch 3 teilbar, also ist der erste Summand kongruent zu minus dem zweiten Modulo Lambda hoch 3. Ja, ist das mit der Summe und der Differenz okay? Warum wir einmal das Vorzeichen tauschen müssen? Dankeschön, das ist vielleicht noch etwas deutlicher. Epsilon. Achso, ich sollte die Gleichung aus 4 benutzen, die wir schon haben. Aber das ganze Argument gilt da auch. Ich habe ja, glaube ich, die konkreten Zahlen nicht gesagt. Hier die rechte Seite ist die richtige. Das ist durch Lambda 3 teilbar. Also ist jetzt das eine Kongruenz zu minus dem anderen. Hier bei diesen beiden Zahlen, bei diesen beiden Summanden. Und ich möchte bei dem Beta 0 hoch 3 das Vorzeichen wechseln. Das heißt, ich möchte schreiben, Epsilon 3 mal Beta 1 hoch 3 ist Kongruenz zu minus Beta 0 hoch 3. Als nächstes möchte ich gerne wie erkläre ich den nächsten Schritt am besten? Na, ich möchte quasi den Teil, der zu Beta 1 gehört, loswerden. Das würde ich modulo Lambda 3 gerne irgendwie loswerden. Das heißt, ich möchte sowas machen wie kürzen oder mit einer multiplikativen Inversen mit Lambda 3 multiplizieren, wenn es das gibt. Wann gibt es sowas, beziehungsweise wann kann ich kürzen? Dann, wenn die Teiler fremd sind. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie klären, ob Lambda ein Teiler ist von Beta 1. Wenn nicht, dann kann ich kürzen. Ist okay. Und das Kürzen kann ich hier nicht gut ausdrücken, weil ich ja hier auf der rechten Seite nicht den Faktor Beta 1 hoch 3 sehe, aber ich kann halt die Idee des Kürzens verwenden. Ich kann mit dem multiplikativen Inversen von Beta 1 modulo Lambda 3 multiplizieren, dreimal, wenn es kürzt. Ich muss also klären, ob Lambda ein Teiler von Beta 1 ist. Irgendwo steht doch, das ist Aussage 2, dass genau eins der Elemente Alpha 0, Alpha 1, Alpha 2 durch Lambda teilbar ist. Nämlich nur Alpha 2. Dann gucken wir uns jetzt nochmal die Gleichung mit 3 an. Wie hängen nämlich die Alphas und die Betas zusammen? Wir können ja mal schauen. Wenn Lambda ein Teiler von Beta 1 wäre, dann würde das Lambda ja hier auf der rechten Seite drin stecken, dann wäre es also ein Teiler von Alpha 1. Das ist aber nach der Wahl unserer Notation in Schritt 2 nicht möglich. Also ist Lambda kein Teiler von Beta 1, also sind die Teiler fremd, denn Lambda ist der irreduzible im Ring. Also finde ich tatsächlich, ach so, und dann sind Lambda hoch 3 und Beta 1 auch Teiler fremd. Also finde ich tatsächlich im Ring ein multiplikatives Inverses für Beta 1 modulo Lambda hoch 3. Gut, soweit so gut. Mit der gewählten Notation in 2 und 3 ist Lambda kein Teiler von Beta 1. Also sind Beta 1 und Lambda 3 Teilerin in N. Und jetzt kommt unsere Theorie zu multiplikative Inverse finden, modulo irgendwas. Und dann brauche ich jetzt ein Element, wie nenne ich das? Gamma 1, sei Gamma 1 aus R so, dass Beta 1 mal Gamma 1 Kongruenz zu 1 ist und Lambda hoch 3. Wir haben uns gerade lange Zeit überlegt, warum es sowas gibt. Und dann können wir die Kongruenz, die wir hier oben uns überlegt haben, mit Lambda 1 hoch 3 multiplizieren. Und dann sehen wir, dass was Schönes passiert. Multiplikation der Kongruenz oben. Ach, die braucht, glaube ich, eine Bezeichnung. Ich nenne sie Smiley. Hier, die Kongruenz heißt Smiley. Ich auch mindestens eine Übung gesehen, fand ich schön. Dann nehme ich Gamma 1, hoch 3. Ergibt was? Nein, wir können ja auf der linken Seite ein bisschen Platz lassen, damit ich dann wieder ergänzen kann. Ich fange wieder in der Mitte an. Auf der rechten Seite steht minus Beta 0, 3 mal Gamma 1 hoch 3. Das interessiert mich gerade nicht. Auf der, das war die rechte Seite. Auf der linken Seite steht Epsilon 3 mal Beta 1 hoch 3. Mal Gamma 1 hoch 3, aber da Beta 1 mal Gamma 1 Konkurrenz zu 1 ist, Mod Lambda hoch 3 und hier am Ende Mod Lambda hoch 3 stehen wird, kann ich jetzt auf der linken Seite alles wegkürzen und so weit Epsilon 3 stehen. In anderen Worten, und hier kann ich jetzt nochmal zusammenfassen. Das ist minus Beta 0 mal Gamma 1 in Klammern 3. Diese schöne Zahl ist jetzt Modulo Lambda hoch 3 kongruent zu einer Einheit. Das ist die Situation aus Lambda 3,3 Teil C. Die Einheit, die wir nämlich dann da stehen haben, muss 1 oder minus 1 sein. Das heißt, Epsilon 3 ist insbesondere seine eigene dritte Potenz. Mit der Kongruenz, Multiplikation ergibt das. Und aus Lemma 3c, genau dafür haben wir diesen Teil des Lemmas bewiesen. Ist dann bei ungeraden Potenzen egal, ob das innerhalb oder außerhalb der Klammer steht. Und das ist so das Einzige, was die Gleichung 5 von der Gleichung 4 unterscheidet. Damit haben wir dann diesen Schritt auch noch geschafft.
Gut, wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns. Oder, können wir uns bitte kurz freuen, hier steht eine Zahl hoch 3, hier steht eine Zahl hoch 3, rechts steht eine Einheit mal eine Zahl hoch 3. Das sieht aus wie in unserem Satz. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob der Rest erfüllt ist und ob das irgendwie kleiner geworden ist. Dann haben wir einen Widerspruch. Während wir das tun, erinnern wir uns, wie wir am Anfang eigentlich alles gewählt haben. Das können wir nebenbei machen.
Hier ist also meine Behauptung Nummer 6. Das Quadrupel Beta 0 Epsilon 3 mal Beta 1 Beta 2 Epsilon 4 erfüllt die Aussagen A bis D des Satzes anstelle von X, Y, Z. Nur noch im nächsten Schritt überlegen, dass die Lösung kleiner geworden ist und dann wieder. Und wie gut, dass das noch auf die Tafel passt. Gerade so. Gesundheit.
Danke.
Denke, dass das hier noch hinpasst. Ich bin mal ein bisschen optimistisch. Und dann können wir danach nämlich so kurz durchatmen und ich wische und wir freuen uns auf das große Finale von dem großen Satz. Manches wissen wir ja schon, oder? Die Gleichungen 5 ist A. Ich muss selber einmal gucken. So, in A steht diese Gleichung und das steht in 5. In B im ursprünglichen Satz steht, dass da auf der rechten Seite eine Einheit sein soll. Das steht auch in 5. Dieses Epsilon 4 ist eine Einheit. Epsilon 4 ist in C steht, dass irgendwas teilabstand ist. Muss ich mich kurz orientieren. Bei uns wären das jetzt, Beta 0 und Epsilon 3 mal Beta 1. Also Beta 0 und Epsilon 3 mal Beta 1 sind teilbar. R behaupte ich, das ist das, was wir für C brauchen. Und das behaupte ich, geht durch Hingucken. In 2 steht nämlich, dass Alpha 0, Alpha 1 und Alpha 2 paarweise teilabfremd sind. Also gilt das auch, wenn wir diese Leute mit irgendwelchen Einheiten multiplizieren. Und das ist ja im Wesentlichen in 3 passiert. Also sagen wir haben einen irreduziblen Teiler von, ne, die Einheit Epsilon 3 stört nicht, es geht nur um Beta 0 und Beta 1. Das heißt, ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen irreduziblen Teiler von Beta 0 und Beta 1, einen gemeinsamen. Dann teilt der Beta 0 hoch 3 und dann auch Epsilon 0 mal Beta 0 hoch 3. Er teilt Beta 1 hoch 3, also auch Epsilon 1 mal Beta 1 hoch 3. Also teilt der Alpha 0 und Alpha 1 gemeinsam. Aber die beiden sind Teilabfremdungen, deswegen geht das nicht. Das heißt, das gilt wegen 2. Und weil da ansonsten halt nur noch Einheiten rumlaufen. Das ist C. Für D, und ich muss die ganze Zeit leid selber nachdenken, weil da so viele Zeilen sind. In D stand ursprünglich mal Lambda teilt Z, aber nicht X und auch nicht Y. Also müssen wir jetzt kurz übersetzen, was ist bei uns los? Das heißt, wir brauchen jetzt, wenn wir bei dem gleichen Lambda bleiben und niemand hat gesagt, dass wir Lambda verändern sollen, also behalte ich Lambda, dann wollen wir uns überlegen, dass Lambda auf der rechten Seite das Gegenteil, also Beta 2, aber nicht Beta 0 und Beta 1. Naja. In 2 steht ja auch, dass genau eins der Elemente noch durch Lambda teilbar ist. Und wenn wir jetzt wieder gucken, wie wir von den Alphas zu den Betas gekommen sind, dann sehen wir, dass deswegen auch nur genau eins dieser Betas durch Lambda teilbar sein kann. Und dann muss es Beta 2 sein, weil ja Alpha 2 durch Lambda teilbar ist. Also ist da auch wieder nur genau eins. Und das ist das Richtige. Wir sehen hier, dass Alpha 2 durch Lambda teilbar ist. Also auch Beta 2, aber Alpha 0 ist Alpha 1 nicht. Nicht. Und das reicht, denn wenn die nicht durch Lambda teilbar sind, dann sind auch die Leute, die jetzt den Platz einnehmen von x und y nicht dadurch teilbar. Also den neuen Platz von x nimmt Beta 0 ein, da steht, dass es nicht durch Lambda teilbar ist, da sind wir fertig. Und den neuen Platz von y nimmt Epsilon 3 mal Beta 1 ein, aber das ist ja einfach nur Beta 1 multipliziert mit 1. Also sind wir da fertig. Das war's. Ich gucke nochmal kurz. A haben wir erledigt. B, C, D. Alles gemacht. Und dann kommt jetzt als letzte Aussage. Was haben wir eigentlich als Maß für die Größe benutzt am Anfang, als wir angenommen haben, der Satz stimmt und als wir irgendwas hergenommen haben? Was haben wir da möglichst klein gewählt?
Die Vielfachheit von Lambda in Z.
Genau so, die Vielfachheit von Lambda in Z. Wenn wir also jetzt zeigen wollen, dass diese Lösung kleiner ist, dann müssen wir zeigen, dass die Vielfachheit von Lambda in Beta 2, also dem neuen Z, kleiner ist als die von Lambda im ursprünglichen Z. Und deswegen ist das aus der Gesinnung. Die Vielfachheit von Lambda in Beta 2 behaupte ich, ist kleiner als die Vielfachheit von Lambda in Z. In Wirklichkeit kann man mehr sagen, es ist nämlich die Vielfachheit von Lambda in Z minus 1, aber uns reicht. Thank you.
schnell richten. Wer ist hier noch am Schreiben? Niemand ist da am Schreiben.
Irgendwo zwischendurch stand noch was an der Tafel, was ich jetzt recyceln möchte. Moment, wo war das? Es gab diese Stelle im Beweisband 3. Im Beweisband 3 haben wir zwischendurch argumentiert, Lambda Teil Z, also kann man Z schreiben als Lambda mal Sigma. Und dann habe ich das mit Gleichungen geschrieben. Gleichung aus A wurde dann zu n mal Lambda hoch 3 mal Sigma hoch 3 gleich Lambda hoch 3 mal Alpha 0 mal Alpha 1 mal Alpha 2. Und dann haben wir mit Lambda 3 gekürzt, Lambda hoch 3. Und ich glaube, dass das ist, was ich jetzt brauche. Das gekürzt, ne? Oder? Ja. Alpha 0 mal Alpha 1 mal Alpha 2. So, jetzt möchte ich von oben Zeug einsetzen aus 3. Dann steht da nämlich y0 mal y1 mal y2 mal Beta 0 hoch 3 mal Beta 1 hoch 3 mal Beta 2 hoch 3. Alle Indizes sitzen, alle Exponenten sind richtig. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt möchte ich auf die Bestandteile ein bisschen draufstarren. Epsilon 0 mal Epsilon 1 mal Epsilon 2 ist sicherlich eine Einheit. Die Aufgabe ist jetzt quasi, suche das Lambda. Suche das Lambda. Wir haben uns an verschiedenen Stellen überlegt, dass Lambda nicht in Beta 0 hoch 3 drin steckt und auch nicht in Beta 1 hoch 3, aber Lambda teilt Beta 2. Das heißt, hier haben wir insgesamt den Faktor Lambda hoch 3 drin. Und weitere Lambdas kommen hier auch nicht dazu. Das heißt, die Vielfachheit von Lambda hier auf der rechten Seite ist die Vielfachheit von Lambda in Beta 2. Das möchte ich kurz festhalten. Und genauso können wir auf die linke Seite gucken. U ist ja eine Einheit, das heißt, U sieht Lambda auch nicht. Das heißt, die Vielfachheit von Lambda hier auf der linken Seite ist die Vielfachheit von Lambda in dem Sigma hoch 3. Oder 3 mal die Vielfachheit von Lambda in dem Sigma. Haben wir vorhin gesehen, wie man da mit den Vielfachheiten rumrechnen kann. Das schreibe ich einfach hin. Für die Vielfachheiten Lambda ergibt sich daraus mit dem ganzen Zeug, was wir wissen, also mit den Aussagen in 6. Wie die Vielfachheit von Lambda U mal Sigma 3. U ist eine Einheit und spielt keine Rolle. Dann gehe ich rüber auf die rechte Seite.
Das heißt, es ist die Vielfachheit von Lambda in diesem ganzen Zeug. Und wir haben geklärt, dass Lambda hier am Anfang nichts macht. Also dass die Vielfachheit, also da nimmt als Faktor drin steht, sollte ich sagen. Also ist das die Vielfachheit von Lambda in Beta 2 und 3. Und das ist dreimal die Vielfachheit von Lambda in Beta 2. Und hier verwende ich die ganze Zeit Rechenregeln über Vielfachheiten, ohne es hinzuschreiben. Dann kann ich da so eine schöne 3 wegkürzen und sehe, dass die Vielfachheit von Lambda in Beta 2 das gleiche ist wie die Vielfachheit von Lambda in Sigma. Und das ist einmal weniger als die Vielfachheit von Lambda in Sigma. Dass der Satz stimmt und man solche Leute finden kann, falsch. Und jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. In dieser halben Stunde möchte ich die Konsequenzen daraus feiern, also den großen Satz von Fermat mit Exponent 3. Und dann gucken wir mal, wo wir denn stehen und wie viel Energie wir noch haben, denn ein Video kommt nach. Was für Fragen oder Anmerkungen haben Sie zu diesem Satz? Zu diesem völlig übertriebenen Satz, um Fermat zu behandeln. Aber ich finde ihn auch toll, weil da so viele schöne verschiedene Methoden zusammengreifen. Ich sehe gerade keine Fragen oder Anmerkungen. Dann werde ich wischen. Oh ja, oh. Mhm. Da was recyceln kann für Satz 6, 5, 10. Ah, nö, nicht wirklich. Hier ist der Satz, um den es eigentlich ging. Naja, es kommt mir komisch vor, Fermat hinzuschreiben, denn wir haben von Fermat keinen Beweis. Wir haben nur so eine kleine Notiz. Ich weiß, wie es geht, aber es ist unwahrscheinlich, dass Fermat mit den Methoden, die zu der Zeit zur Verfügung standen, das tatsächlich bewiesen hat. Ich glaube nicht so richtig dran. Aber hier ist die Aussage. Angenommen doch. Dann nehmen wir uns solche Zahlen her und wir machen das x betragsmäßig möglichst klein. Dann sagen wir x, y, z.
klein ist. Das können wir erstmal machen. Wenn es Lösungen gibt, dann können wir die in dieser Weise vergleichen und dann eine solche hernehmen. Keine Sorge, es kommen keine 7 Schritte, sondern nur 2. Schritt 1, x und y sind Teiler von z. Dann schnappe ich mir ein, also ich nehme an, dass das nicht so sei, und nehme mir einen irreduziblen Teiler kleinen p. Primzahl, die x und y teilt. Na gut, p teilt jetzt x, also auch x hoch 3, p teilt y, also auch y hoch 3, also auch die Summe, also auch z hoch 3, und weil p irreduzibel ist und weil in z prim und irreduzibel dasselbe ist, also nicht Primzahl, aber Primelement und irreduzibel dasselbe ist, ist dann p ein Teiler von z hoch 3. Entschuldigung, von z hoch 3 sowieso, aber dann auch von z. Also ist p hoch 3 ein Teiler von z hoch 3. Und dieses Argument haben wir schon gesehen. Du kürzt dann überall so einen Faktor p raus und kriegt eine kleine Lösung. Und erhalten eine kleinere Lösung. Und ich nenne es kleinere Lösung in Anführungsstriche, weil kleinere Lösung bedeutet eine Lösung, bei der das neue Element, was die Rolle von x spielt, kleineren Betrag hat. Und das kürze ich ab mit kleinere Lösung. Also sind die Teilerstand. Und dann kommen wir zur zweiten Aussage. Und jetzt riecht es ein bisschen nach Satz 6,13. Ich behaupte nämlich, dass nur genau eine der Zahlen, und auch wirklich genau eine, x, y und z, durch 3 teilbar ist. Und wir erinnern uns, 3 ist assoziiert zu Lambda Quadrat im Ring der Eisenstein-Zahlen, der ja immer noch da ist. Wir arbeiten jetzt gerade in Z, aber das ist ja ein Teilring vom Ring der Eisenstein-Zahlen. Das heißt, wir kommen dahin. Und die Brücke zu Lambda und dem ganzen Gedöns ist die Zahl 3. Das wird jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich möchte mir dritte Potenzen angucken, Modul 9. Ich meine, nicht mal so eine halbherzige Tabelle, damit wir nicht die ganze Rechnung im Kopf machen müssen, sondern uns so ein bisschen orientieren können. Also wenn ich Modul 9 gucke, dann habe ich ja, ich möchte gerne möglichst kleine Reste haben, betragsmäßig. Also habe ich sowas wie minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, einverstanden. Und jetzt möchte ich dritte Potenzen bilden. Das heißt, ich habe hier so ein A und dann möchte ich gucken, wo das große A mit 3 kongruent ist. Wir können uns ja mal vortasten. Also 0 mit 3 ist 0. 1 mit 3 ist 1. Minus 1 mit 3 ist minus 1. Die ganze Zeit 0 mit 9. Jetzt wird es interessant. 2 plus 8 ist minus 1. Okay? Bitte mitrechnen, ich verrechne die bestimmt mindestens einmal. Minus 2 hoch 3 ist minus 8 und das ist 1 mit 9, stimmt's? 3, ja gut, 3 hoch 3 ist natürlich durch 9 teilbar. Dann haben wir hier eine 0 und bei der minus 3 auch. Dann haben wir jetzt nur noch die 4 zu verarzten. 16, 64 hoch 3. 63 ist durch 9 teilbar, also das ist 1, stimmt's? Und bei der minus 4 ist dann minus 1. Wir sehen also, dass dritte Potenzen, Modulo 9, nur zu 0, 1 oder minus 1 Konkurrenz sein können, mit dieser improvisierten Tabelle. Das schreibe ich jetzt oben hin. Denn wir arbeiten an dritten Potenzen und links steht eine Summe von 2, dann können wir uns ja mal kurz überlegen, was hier so für Summen passieren können von 2. Und rechts steht eine. Modulo 9 sind dritte Potenzen im Z kongruent zu 0, 1 oder minus 1. Das haben wir uns gerade überlegt. Seite haben wir dann so Möglichkeiten wie 2, 1, 0, minus 1, minus 2. Aber auf der rechten Seite haben wir ja nur 0, 1 oder minus 1. Und das heißt, dass dann auf der linken Seite die Kombinationen 2 und minus 2 raus sind. Aber das heißt, dass da mindestens einmal etwas zu 0 kongruent ist, stehen muss. Das heißt, mindestens ein der drei Zahlen, x und y, z ist durch 3 teilbar. So, nochmal, wenn wir annehmen, dass die 0 da nirgends vorkommt, dann können wir nur 1 und minus 1 kombinieren. Und auch nicht so, dass sich was wegklebt. Also auch nicht eine 1 und eine minus 1 auf der gleichen Seite mit der Summe. Und das funktioniert nicht. Dann kriegen wir nicht linke und rechte Seite gleich. Das heißt, da muss mindestens einmal eine 0 vorkommen. Genau eine wird, wegen der Teilerfremdheit, die wir in 1 gezeigt haben. Und das überlegen wir uns jetzt auch nochmal kurz. Also Möglichkeit 1, x und y sind beide durch 3 teilbar. Oh, schade, widerspricht 1. Was ist, wenn x und z beide durch 3 teilbar sind? Naja, durch Umstellen der Gleichung kommt dann raus, dass auch y hoch 3 durch 3 teilbar ist. Und 3 ist prim, teilt dann also auch y fertig. Das heißt, immer wenn ich 2 finde, die durch 3 teilbar sind, dann kann ich durch Umstellen der Gleichung darauf kommen, dass dann auch die dritte Dreierpotenz durch 3 teilbar ist. Und da 3 prim ist, das benutze ich hier massiv, folgt dann immer, dass dann die jeweilige Zahl x, y oder z auch durch 3 teilbar ist. Das heißt, das ist so ein, aus 2 folgt alles. Aus 2 folgt alle 3 sind durch 3 teilbar. Insbesondere dann immer x und y gleichzeitig, was aber mit 1 nicht möglich ist. Das Argument haben wir so ähnlich schon gesehen, da habe ich aber andersrum argumentiert und ich hätte es hier auch andersrum machen können. Ich hätte sagen können, nehmen wir an, mindestens 2 dieser Zahlen, x, y, z sind durch 3 teilbar, dann kommt man durch Umstellung der Gleichung bla 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 zu einem Widerspruch zu 1. Das heißt, es kann höchstens eine durch 3 teilbar sein und dann kann man sich mit dem Kongruenzargument überlegen, mindestens eine, also genau eine. Das wäre einfach nur andersrum gewesen. So, gut. Das waren die ganzen Vorarbeiten. Und jetzt kommt das eigentliche Argument. Ich möchte die Bezeichnung jetzt gerne so wählen, dass z die Zahl von den drei Zahlen ist, die durch 3 teilbar ist. Die Zahlen da in der Gleichung sehen erstmal nicht komplett gleichberechtigt aus, aber man kann sehen, wie man durch Umstellen und Wechsel des Vorzeichens das so hinkriegen kann, dass die Rollen egal sind von x, y und z. Weil also die Bezeichnung so, dass z ist nicht bei allen Gleichungen so, aber bei der funktioniert das. Seine Bezeichnung so, dass nur Z durch Teil teilbar ist. Endzeit. Und ich behaupte, dass wir jetzt mit überschaubarem Platz auf der Tafel, die ich jetzt noch wischen muss, einen Widerspruch zu Satz 6.13 hin basteln können. Wir zeigen nämlich jetzt, dass wir unter den Annahmen, die wir haben, eine Lösung basteln können für das Szenario 6.13, von dem wir gerade gezeigt haben, dass das nicht lösbar ist. Z Omega und 1 ist deine Einheit. Also sind die Eigenschaften A und B aus Satz 6.13 erfüllt. Zusammen mit der Gleichung. Sein, das ist kein Problem. Hauptsache nicht alle vier. X und Y sind teilerfremd in Z. Wir hätten gerne, dass die teilerfremd sind in Z Omega. Und das ist nicht klar, dass das passt. Wie können wir also da Informationen gewinnen? Naja, wir können es mit der Normfunktion versuchen. Die Norm von x, und das ist ja, weil x eine ganze Zahl ist, nichts anderes als x von h, und die Norm von y, also y von h, diese Teilerfremd in z, wenn x und y Teilerfremd sind, dann sind auch x² und y² Teilerfremd, das heißt, da benutze ich einfach nur 1. Und jetzt behaupte ich, dass man daraus schlussfolgern kann, dass x und y teilerfremd im Ring der Eisenkleinzahlen sind. Überlegen wir mal kurz. Sagen wir, ich habe ein irreduzibles Element klein p im Ring der Eisenkleinzahlen, was x und y teilt. Dann teilt doch die Norm von diesem kleinen p, die Norm von x und die Norm von y, aber die sind jetzt der Teilerfremd. Also muss die Norm von p dann 1 sein, das ist eine natürliche Zahl, und blablabla teilen kann, aber die Elemente von Norm 1 im Ring der Eisenstein-Zahlen sind genau die Einheiten. Also, ein Schritt weiter. Und das ist auch, glaube ich, C. In dem Satz. Und dann haben wir noch D. Die halbe Miete. Was steht in D noch? Da steht, Z ist durch Lambda teilbar, X und Y sind es nicht. Also überlegen wir nochmal kurz, was spricht dagegen, dass X oder Y durch Lambda teilbar sind? Ja, das Gleiche, was schon die ganze Zeit dagegen spricht, dass da irgendwelche Sachen durch irgendwas teilbar sind. Z ist durch Lambda teilbar. Nehmen wir an, X oder Y seien es auch. Dann würde doch die Gleichung wieder dazu führen, dass wir durch Umstellen dahin kommen, dass dann das Dritte im Bunde auch durch Lambda teilbar ist. Und das widerspricht der Teilerfremdheit von x und y im Ring z Omega. Deswegen haben wir uns das vorher überlegt. Unter anderem deshalb. Und weil es nicht geschieht. Okay, also schreiben wir es auch noch hin. Aha. Kalkül XYZ1, Satz 613, alles, alles die und das geht nicht. Das war Kapitel 6.
Und da wir noch Zeit haben, habe ich das dringende Bedürfnis, ein bisschen mit Kapitel 7 anzufangen. Und angesichts dessen, dass wir nur noch 2 Wochen haben, hoffe ich, dass das okay ist. Dass ich jetzt, also sonst, ne, wenn wir jetzt noch ewig Zeit hätten, würde ich sagen, tschüss, bis nächste Woche. Aber ich glaube, ich brauche jede 10 oder 15 Minuten, die ich finden kann.
Also nehme ich nur noch so 10. Es sind jetzt noch Fragen dazu oder zu dem gesamten Kapitel irgendwie, zu diesen Methoden. Fällt Ihnen gerade irgendwas ein, was Sie dazu fragen möchten? Ich habe noch Lesezeichen, aber die Lesezeichen beziehen sich auf die Übungsaufgaben, die wir heute nicht besprochen haben. Also bewahre ich die bis nächste Woche auf. Und wir gehen zu Kapitel 7. Kapitel 7 heißt multiplikative Funktionen. Und eine multiplikative Funktion zu sein, bedeutet einfach nur, dass man eine Funktion ist, die sich mit der Produktbildung verträgt, solange die beiden Faktoren teilbar sind. Das ist also was ganz Natürliches und Sie kennen alle eine Funktion, die das kann. Können Sie mir gleich sagen, welche ich kenne? Was für eine Funktion kennen wir, kennen Sie, die das kann? Also die, wenn ich sie auf ein Produkt anwende, mit teilerfremden Faktoren, sich dann reinziehen lassen, das Produkt. Wo haben Sie das schon mal gesehen, ja?
Eine
Schiffli-Funktion. Genau, das ist ein Beispiel. Die wird ja ab und zu rumlaufen und wir werden uns dann die Tatsache, dass die multiplikativ ist, auch nochmal irgendwie anders herleiten. Also nicht so, wie wir das in der Algebra-Vorlesung gemacht haben. Algebra 1. Für manche hier. Okay, dann schreiben wir die Definition einmal ordentlich hin. Und ja, das ist jetzt wirklich seltsam, vor allem für mich. Ich schreibe hier jetzt Abbildungen so von links, wie in der Analysis, weil man das traditionell in diesem Teil der Zahlentheorie so macht. Das heißt, ich mache das auch. Und werde mich manchmal vertüdeln und werde mich ein bisschen unwohl fühlen, aber es ist in Ordnung. Und wir sagen auch wirklich multiplikative Funktionen und nicht Abbildungen. Und diese ganzen Abbildungen gehen immer von n oder n0 häufig nach 10. Wenn für alle Teilerfremden A, B, S, und das heißt, es soll ein Teilerfremde im Ring Z sein, wenn da jeweils gilt, dass F von A mal B ist gleich ist wie F von A mal F von B. Es gibt Funktionen, die diese Multiplikativität noch stärker haben, wo man also auf die Teilerfremdheit nicht achten muss, aber gefordert ist es nur für Produkte mit teilerfremden Faktoren. Kleines Beispiel. Die identische Abbildung kann das natürlich, die 1-Abbildung kann das und die Eulersche Phi-Funktion kann das auch. Multiplikativ, das ist das Algebra.
kombiniere ich jetzt noch einmal. Man ändert C. Sehr offensichtlich eine Funktion, die sich sogar komplett mit der Multiplikation verträgt, nicht nur bei teilerfremden Faktoren, aber insbesondere auch. Und das ist alles wichtig, deswegen habe ich das hier so hingeschrieben, denn wir werden später sehen, wie man aus multiplikativen Funktionen durch irgendwelche Manipulationen neue multiplikative Funktionen gewinnen kann. Und das heißt, dass es wichtig ist oder interessant oder hilfreich, so ein paar Basics zu haben, von denen wir wissen, dass sie multiplikativ sind, aus denen wir dann irgendwas basteln können. Und ich habe immer noch ein paar Minuten, also weisen jetzt noch ein kleines Lemma und dann schicke ich uns alle nach Hause oder in die Woche. Lemma 7.3. Das ist auch nur so ein Baby-Lemma, aber ich finde es nicht schlecht, dass es da einmal steht. Wir nehmen uns zwei Teiler von natürlichen Zahlen. Wenn ich jetzt Teilerfremd sage, ich rede halt viel über natürliche Zahlen jetzt. Und immer wenn ich dann das Wort Teilerfremd benutze, dann meine ich Teilerfremd im Ring Z. Und ich schreibe das nicht immer mit dazu. Und ich lege hier eine Formel an, wie man zählen kann, wie viele und auch genau welche natürlichen Teile das Produkt A mal B hat. Genau diejenigen Zahlen, Form C mal D, weil C ein Teiler von A ist und D ein Teiler von B. Und insbesondere kann man dann zählen, wie viel es davon gibt. Ich lasse sie abstimmen. Wir können es jetzt beweisen oder wir können ein Beispiel machen und dann halt nächstes Mal erst den Beweis. Dann können Sie nämlich auch überlegen, wie Sie das beweisen würden. Oder wir machen jetzt ein Beispiel, das zeigt, was da genau passiert und warum die Teilerfremdheit wichtig ist. Also kurz nachdenken. Ich wische und dann frage ich Sie, was Sie sehen möchten. Also was Sie zuerst sehen möchten, denn wir sehen alles. Einfach kommt es an. Möglichkeit 1, wir überlegen uns kurz den Beweis. Möglichkeit 2, den Beweis machen wir nächstes Mal zum Einstieg. Und jetzt gucken wir uns an einem Beispiel an, was da passiert und warum die Teilerfremdheit wichtig ist. Wer ist für Möglichkeit 1? Beweis jetzt. Wer ist für Möglichkeit 2? Beispiel jetzt. Aha, das ist deutlich. Dann Beispiel zur Moderation. Und eine Kurzfassung davon kommt dann mit passender Nummerierung nächstes Mal nochmal wieder, aber dann schreibe ich nur noch so kurz eine Erinnerung hin. Ich kann mit dem Lemma die natürlichen Teiler der Zahl 20 bestimmen, zählen, wie viele es gibt und sie auch genau hinschreiben. Indem ich hinschreibe 20 gleich 4 mal 5 und dann gucke ich, welche Teiler hat die 4? Also erstmal ist es eine Zerlegung im Teiler von der natürlichen Zahlen, das passt. Welche Teile hat die 4, welche natürlichen? Naja, 1, 2, 4, drei Stück. Welche Teile hat die 5 in n? 1 und 5, zwei Stück. Also erwarte ich 3 mal 2, also insgesamt 6 natürliche Teiler von 20. Und ich kriege die auch wirklich so hingebastelt, indem ich nämlich gucke, wie kombiniere ich die Teiler von der 4 mit den Teilern von der 5. 6 mal 3 mal 2 natürliche Teiler. Zeigt ja, das kriegen wir wirklich an. Und jetzt möchte ich zeigen, was schief geht. Die 24. Beispiel, die kann ich ja schreiben als 3 mal 8 und dann kann ich das gleiche machen wie gerade und kann zählen und alles läuft super. Aber ich kann die 24 auch noch anders zerlegen, nämlich als 4 mal 6. Und wenn ich jetzt vergessen habe, dass das Lemma sagt, dass die Teilaufwände sein sollen und ich das fälschlicherweise anwende, dann finde ich zwar alle Teiler, aber die Anzahl, die ich ausrechne, ist falsch. Wir gucken mal kurz, was da passiert. Also, wenn ich da jetzt die Teiler zähle, wenn ich hier mit der 4 anfange, dann habe ich 1, 2 und 4. Bei der 6 habe ich 1, 2, 3 und 6. Das heißt, wenn ich so zählen würde, dann würde ich auf 3 mal 4, also 12 verschiedene natürliche Teile bekommen. Ich schreibe mal ergäbe, weil es ja falsch ist. Ergäbe 12 verschiedene natürliche Teile. Wer kann mit dem Finger darauf zeigen, wo der Fehler passiert? Warum zählen wir falsch? Ah, mehrere Leute. Okay. Dann am Weg. Machen wir es zweistufig. 1, 2.
Ja. Ja, also wir haben einmal links eine 1 und rechts eine 2, also können wir 2 bilden und dann wenn es eine 2 rechts 1, also können wir eine 2 bilden.
Ah, das heißt, die 2 würden wir doppelt zählen. Okay. Sehen wir noch andere Probleme?
Ja, wir sehen auch 4 und 1 und 2 und 2.
Ah, das ist noch eine Art, wie wir was doppelt zählen können. Genau, sieht jemand noch was?
Ah. Ja. Und 2, 3 und 6.
Genau, das heißt, wir sehen hier mehrere Möglichkeiten, wie ein Teiler auf zwei verschiedene Arten hier als Produkt entstehen kann und deswegen mehrfach gezählt wird, obwohl ich ihn ja bei der Anzahl nur einmal brauche. Und das heißt, das Lemma gibt uns immer noch eine Konstruktion für die ganzen Teiler, die wir vergessen können. Aber wenn es um die Anzahl geht, und wir werden später sehen, dass wir manchmal Teiler zählen wollen, dann macht diese Weise, das zu zählen, einen Fehler, wenn die beiden Anfragen nicht teilerfragend sind. Das ist hoffentlich genug Motivation, warum wir so Lemma haben wollen. Und dann sehen wir nächste Woche, wie das in den größeren Kontext der multiplikativen Funktion passt. Okay? Vielen Dank und dann bis nächste Woche. Thank you.